vielleicht ging es euch auch so beim Lobpreis, bei diesen Liedern, bei dieser Zuversicht. Das tut so gut, das zu hören und zu erleben. Wir haben unter uns so viele Vorbilder von Menschen, die mit Leid gut umgehen. Die Reihe über mehr von Gott erwarten endet heute mit einem Thema: Wie ist das, wenn dann Leid kommt? Wie gehe ich mit Leid um? Was habe ich da von Gott zu erwarten? Ich finde, das ist ein Thema, das uns alle angeht. Entweder wir haben selber etwas, wo wir leiden, oder wir kennen Leute, die an irgendetwas leiden. Nicht erst seit Corona, obwohl das vieles verstärkt hat, aber auch so. Denk mal an Leute, die einsam sind. Denk mal an Leute, die jemanden zu pflegen haben. Denk mal an Leute, die mit einer schweren Diagnose leben. Denk mal an Leute, denen die Sucht das halbe Leben geklaut hat. Denkt an Menschen, die seelisch erkrankt sind über lange Jahre. Oder an Leute, die körperlich erkrankt sind. Oder denkt an Situationen, in denen Menschen stecken, die wie ein Gefängnis sind. An die Depressiven, wo die Medikamente doch nicht anschlagen, wo die Therapie doch nichts hilft. Oder wenn wir über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen, Menschen im Krieg, Menschen, die die Heimat verloren haben, Menschen, die Naturkatastrophen ausgesetzt sind. Wenn wir anfangen zu schauen in unserer Gemeinde und darüber hinaus, es gibt so viel Leid. Uns geht es gerade sehr gut. Also ist es auch ein bisschen gefährlich, dann über so ein Thema zu sprechen. Das Thema ist, wie gehe ich mit Leid um? Bei mir oder bei anderen? Natürlich ist das Buch Hiob der Klassiker dafür. Wenn ihr eine Bibel da habt, schlagt die bitte auf. Hiob, erstmal Kapitel 1. Man könnte natürlich auch von Josef oder von Jeremia oder von Naomi oder von vielen anderen berichten und von ihnen lernen. Aber das Buch Hiob hat das Thema Leid als das große Kernthema. Es wird vermutet, dass das Buch Hiob das älteste Buch der Bibel ist. Die Frage nach dem Leid ist uralt. Vielleicht ist es 4000 Jahre alt. Denn so wie das beschrieben wird hier vom Hiob, der die vielen 1000, 7000 Schafe und 3000 Kamele hatte, das passt gut in die Zeit der Erzväter. Ein anderes Argument dafür, dass das Buch so alt ist, ist auch, was für Bezüge es macht. Es bezieht sich nicht auf die Tora. Die gibt es noch nicht, scheinbar. Sondern es bezieht sich auf die Schöpfung und auf die Weisheit. Außerdem scheint Hiob ganz klar kein Israelit zu sein. Er kommt aus dem Lande Uz und man weiß gar nicht genau, wo ist das jetzt? Irgendwo Jordanien vielleicht, östlich von Israel. Und auch seine drei Freunde sind offenbar keine Juden. Im Kern ist also der Hiob die Person, um die es geht, in dem Buch. Und vorher, wo er so ganz reich war und 11 Kinder hatte, und das so beschrieben wird, da kommt dann auch noch die Beschreibung, was im Himmel los ist. Da gibt es ein ungewöhnliches Gespräch zwischen Gott und dann kommt auch noch der Satan, der Ankläger. Noch ein bisschen höher, ne? Oh, Achtung, die Kerzen. Ja. Kannst du so? Ja. Okay. Okay, danke euch. Da tritt der Satan auf einmal auf und stellt die zentrale Frage im Buch Hiob. Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Dient er Gott einfach so? Oder doch nur, weil er so gesegnet wird? Und dann kommen diese ganzen Hiobs-Botschaften. Hiob erlebt so viel Schreckliches. Nicht nur, dass sein gesamter Besitz weggenommen wird, sondern die Spitze von diesem Text ist eigentlich dann, dass er seine Kinder verliert. Die feiern gerade den Geburtstag des Erstgeborenen. Die sind alle zusammen. Und alle Kinder sterben. Da kommt ein Sturm aus der Wüste, Vers 19, Kapitel 1. Und das Haus, in dem sie feiern, stürzt zusammen. Und dann reagiert Hiob genau mit dem, was wir beim Lobpreis gehört haben. Er entscheidet sich, Gott zu anbeten. Vers 21. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ein Lehrer von mir, Heiko Wenzel, hatte selbst ein Kind verloren. Und deswegen beschäftigt er sich mit diesem Buch. Und an diesem Vers hat er uns erklärt, Hiob sagt, man sollte Gott loben. Also er ist vielleicht sogar noch kurz davor. Er macht es wahrscheinlich auch, aber er ist in diesem, ich kann jetzt nicht einfach Halleluja sagen, sondern wenn ich ehrlich bin, ich entscheide mich, Gott anzubeten. Und Hiob sündigt nicht, die ganze Zeit, auch am Anfang nicht. Das ist ein Mann unglaublich, ein unglaubliches Vorbild. Wie macht er das? Er betet für seine Kinder, ob sie vielleicht in Gedanken gesündigt haben und bittet dafür schon, dass sie davor bewahrt sind. Also es ist noch nicht mal Worte oder Taten, sondern für die Gedanken betet er. Unglaublich, dieser Mann. Und dann, Kapitel 2, jetzt möchte der Satan ihn noch mehr kaputt machen, weil er meint, naja, das Leben und seine Gesundheit, das ist ja verschont. Und Gott erlaubt es ihm, dass er sogar das Leben so weit antastet, kurz bevor Hiob stirbt. Also er darf ihm eine Krankheit aufhalsen, Geschwüre, von der Fußsohle bis zu seinem Scheitel, Vers 7, Kapitel 2. Und er meint zu Gott, dann wird er dir absagen. Und seine Frau sagt ihm auch das. Vers 9. Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Sie gibt ihm diesen Ratschlag, den vorher der Satan vermutet hat, das wird er dann machen. Aber jetzt kommt das, was wir auch in einem Lied gehört haben. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Anni, das war schon, aber ganz ähnlich. Vers 10. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? So reagiert er darauf. Dann besuchen ihn die drei Freunde. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Vermutlich aus den verschiedenen Himmelsrichtungen. Und sie bringen auch so die Weisheiten aus dem alten Orient mit. Und sie bleiben erstmal mit ihm für 7 Tage und trösten ihn und beklagen ihn. Vers 13. Das ist das Beste, was sie getan haben. Denn danach geht es los. Diese Freunde werfen Hiob alles Mögliche vor. Und das ganze Buch ist dann so aufgebaut, 3 Gesprächsrunden, wo dann der eine spricht, Hiob antwortet, der zweite spricht, Hiob antwortet. Und das ist so viel. Und man merkt, wie es jemandem geht, der leidet. Und wie jemand ganz unverstanden werden kann. Das zieht sich, diese ganzen Gespräche, weit, weit, weit bis Kapitel 27. Dann wird ein Lied über die Weisheit gesungen. Und Hiob beklagt dann nochmal, früher ging es mir so gut und jetzt geht es mir so schlecht. Es geht dann bis Kapitel 31, wo er sich wünscht, wäre da doch jemand, der für mich eintritt, wäre da jemand, der vom Himmel kommt oder der mein Mittler wäre. Und dann in Kapitel 32 bis 37 spricht einer, der wurde vorher gar nicht genannt. Der einzige von seinen Freunden offenbar oder ein Bekannter, ein Junger, der vorbeikommt, der einen jüdischen Namen hat. Mein Gott ist er. Und das ist auch seine Botschaft. Er hat die ganze Zeit geduldig zugehört und jetzt vor lauter Zorn spricht er. Aber er spricht so anders wie die 3 Freunde. Er spricht tröstend. Er verurteilt nicht. Er urteilt, aber er verurteilt nicht den Hiob. Und sein Reden leitet über zur Begegnung mit Gott. Und dann ab Kapitel 38 begegnet Gott dem Hiob im Sturm. Und wir haben die längste Rede, die Gott irgendwo hält im Alten Testament. Und er spricht über scheinbar ganz andere Themen, über Schöpfung, über die Schönheit der Schöpfung. Und er zeigt hier die richtige Perspektive. Und ganz am Ende dann, in Kapitel 42, merkt Hiob, ich habe was Neues erkannt. Ich habe vorher Gott nur so und so gekannt. Jetzt haben meine Augen dich gesehen. Vers 5, Kapitel 42. Und er bekennt, dass er falsch gelegen hat, obwohl Gott ihm das Zeugnis ausstellt, die ganze Zeit über, dass er nicht moralisch irgendwas falsch gemacht hat. Und schließlich zum Schluss soll er dann für diese 3 Freunde um Vergebung bitten. Die sollen opfern und hier bittet für sie. Und Gott verzeiht ihnen, dass sie so mit ihm umgegangen sind. Und schließlich hat er wieder 11 Kinder. Und sein Reichtum wird noch viel größer und er stirbt zufrieden und lebenssatt mit 140 Jahren. Zwischendrin stellt Hiob immer wieder die Frage, warum? Warum erlebe ich das? Ich bin doch gerecht. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Seine Frau geht in die Richtung, dass sie sagt, Gott ist schuld, lass ihn sein, schwör ihm ab. Seine Freunde gehen in die Richtung, Gott kann ja nicht schuld sein, also musst du schuld sein. Also zur Frage, wie gehe ich mit Leid um? Wir gehen mal die Personen durch als Spiegel für uns und auch als Inspiration. Die Lösung, die die Frau vom Hiob anbietet, das kommt ja nur ganz kurz. Das ist im alten Orient nicht das große Thema. Das ist eher bei uns das große Thema in der Neuzeit, dass man sagt, schwör Gott ab und stirb. Der Atheismus führt so schnell zum Nichts. Nihilismus, es hat alles keinen Sinn. Da ist auch was Trotziges mit drin. Wenigstens kann ich entscheiden, das will ich nicht mehr. Der Unglaube, das Aufgeben, die Verzweiflung, den Tod wählen. Und es scheint vom Teufel inspiriert zu sein. Natürlich, er möchte uns zerstören. Wenn jemand Gott loswerden möchte, wird man schnell gottlos und dann ist oft der Teufel los. Sie hinterfragt seinen Glauben. Der Zweifel nagt am Hiob. Denk mal an Goethes Faust, ganz stark inspiriert vom Buch Hiob. Natürlich auch von Sagen aus dem Mittelalter, wo er sagt, es möchte kein Hund so länger leben. Und was wählt dann dieser gelehrte Faust? Sich mit dem Teufel einzulassen. Hier ist keine Freude, hier ist Bitterkeit. Wie ist das bei dir? Wenn du selber an Situationen denkst, wo du in Leid gerätst, wo du gar nicht schuld dran bist. Es gibt natürlich auch Leid, wo man selber dran schuld ist. Aber wenn man nicht dran schuld ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit anderen um? Die in solchen Situationen sind. Findest du so harte Worte? Man könnte es auch verbinden mit so einem Versinken in diesem Sog des Selbstmitleides. Okay, jetzt zu den Freunden. Die helfen dem Hiob auch nicht. Vielleicht hast du solche Sachen erlebt. Vielleicht merkst du, ich bin schon mal so gewesen zu anderen. Bei den Freunden, da habe ich euch hier was mitgebracht. Die religiöse Box. Die haben ihre Vorstellung. So und so sind die Dinge. Am Anfang, okay, sie trauern mit ihm. Aber dann, und das kann uns ja so schnell passieren, dann reden sie stolz und besserwisserig von oben herab, machen ihm Vorwürfe. Irgendwann, weil Hiob sagt, nein, das stimmt doch alles nicht, kommen sie dazu, dass sie Dinge erfinden, die er wahrscheinlich falsch gemacht hat. Scheinbar stehen sie auf Gottes Seite, aber sie sind, wie man in der Grundschule sagt, dieser Fehlerteufel. Die suchen überall den Fehler. Irgendwas musst du ja falsch gemacht haben. Weil das ist unsere Logik. Wenn jemand sich gut verhält, geht es ihm gut. Wenn jemand sich schlecht verhält, geht es ihm schlecht. Das ist wie Karma. Wenn du das machst, dann passiert das. Religiöse Box. Gesetzlichkeit. Da muss ja Sünde sein. Bete mehr, vertraue mehr, ändere dich. Sie bleiben in dieser Box und dem Hiob sagt das gar nichts. Es ruft noch viel mehr seine Wut heraus. Und bei all diesen So, ich mal noch hier. Die religiöse Box. Und hier dieses nach unten, abwärts. Bei all diesem, was er hört, erlebt Hiob eine Achterbahn der Gefühle. Die meiste Zeit ist er zu Tode betrübt und ist er wütend, versteht Gott nicht. Am Anfang, wie er anfängt, er verflucht seinen Geburtstag. Kapitel 3. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag und sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt, und da ist dann so viel Finsternis, von der er spricht, und es klingt fast so, als würde er sich hier hineinziehen lassen. So spricht er die meiste Zeit. Manchmal blitzt plötzlich so ein fast wahnhaft, himmelhoch jauchzendes: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Manchmal blitzt sowas auf. Aber das ist steil nach oben und dann fällt es wieder nach unten. Es geht bei ihm hoch und runter. Hiob klagt. Er ringt mit Gott. Er trauert wirklich. Hiob lobt auch, trotz allem. Und sagt, man sollte Gott loben. Man kann denken an dieses berühmte Lied von Bonhoeffer, wo das heißt: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern? Ich weiß nicht, wer sowas singen kann, wem das über die Lippen kommen kann. Reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar. So wie Hiob hier sagt, sollten wir das nicht auch annehmen? Ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Was für ein Mann! Er bleibt an Gott dran. Er hält fest. Er hofft. Er ist geduldig, obwohl er nicht verstanden wird. Das Einzige, was später Elihu und Gott selbst ihn korrigiert, ist, er vertauscht die Reihenfolge. Er stellt sich an eine andere Position, als ihm zusteht. Das ist das Einzige. Da wird er korrigiert und das nimmt er auch direkt an dann. Aber er macht sonst nichts falsch. Wie ist das bei dir? Wenn du Leid erlebst, kannst du klagen, kannst du trauern, kannst du Gott loben, so wie in den Psalmen. Wie geht es dir? Der Hiob ist ein unglaubliches Vorbild. 4000 Jahre ist das her und heute noch wirkt es nach. Wie gehst du mit anderen um, die durch solche Achterbahn der Gefühle gehen, denen es so schlecht geht? Neigst du dazu, zum Aufgeben zu raten? Neigst du dazu, den religiösen Zeigefinger zu erheben und zu sagen, ja, das ist ja so und so und deswegen musst du, ja? Der Hiob ist echt. Und jetzt kommt unser Vorbild neben Hiob, wie man umgeht mit Menschen, die leiden. Elihu, mein Gott ist er. Er hört geduldig zu. Diese ganzen Reden, dieses ganze religiöse Blabla, er hört geduldig zu. Kapitel 32. Die drei Freunde haben nichts mehr zu sagen. Ihnen fällt nichts mehr ein. Aber dann der Elihu. Er ist zornig. Aber das ist ein heiliger Zorn. Und dann in Vers 6. Ich bin jung an Jahren, ihr aber seid alt. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wissen euch kundzutun. Ich dachte, Lass das Alter reden und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Aber der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Es ist Gottes Geist, der diesen Elihu befähigt, tröstende Worte der Wahrheit und der Liebe zu finden. So wie Paulus schreibt, die Liebe Christi drängt uns. Und jetzt merken wir beim Elihu, er redet auf Augenhöhe. Kapitel 33, Vers 6. Siehe, vor Gott bin ich wie du, und aus Erde bin auch ich gemacht. Siehe, du brauchst vor mir nicht zu erschrecken, und mein Drängen soll nicht auf dir lasten. Der hat Empathie. Der spricht nicht aus der Distanz. Und er sagt auch nicht, du hast bestimmt irgendwas in der Vergangenheit falsch gemacht, sondern er schaut in die Zukunft und sagt, wer weiß, vielleicht hat es gibt Dinge, die haben einen Grund für die Zukunft. Aber er vermutet das. Er sagt nicht, so ist das bei dir. Er zählt auf, manchmal warnt Gott im Traum oder durch Schmerzen. Manchmal warnt er durch einen Engel für die Zukunft. Es ist nicht dieses tiefenpsychologisch in der Vergangenheit kramen und immer weiter rühren, bis der ganze Schlamm nach oben kommt, sondern vorwärts gerichtet, wie die Briefe im Neuen Testament. Was soll ich jetzt tun? Was kann es an Neuem geben? Und dann führt der Elihu den Hiob auf ganz andere Gedanken. Ich mal hier mal diese Wolke, stellvertretend so für die Schöpfung. Er führt den Hiob vor Augen, das ist Gottes Schöpfung. Schau mal, wie wunderbar alles geordnet ist. Weil das ist eigentlich die Frage beim Hiob und bei den drei Freunden. Gerät der Kosmos durcheinander, wenn jemand, der doch alles richtig macht, leidet? Gerät dann alles durcheinander? Der Elihu zeigt, schau mal, schau auf den Schöpfer, schau auf seine Schöpfung. Er stärkt das Vertrauen vom Hiob, das er eigentlich die ganze Zeit durch dieses Leiden hat. Er tröstet ihn und Hiob hört ihm zu. Denn anders als bei den drei Freunden, wo Hiob sich zwischendurch beschwert und sagt, nein, so ist es doch nicht, kapitelweise hört Hiob dieser Rede einfach zu. Das sind offenbar tröstende Worte und sie führen direkt zur Gottesrede. Ab Kapitel 38 dann. Erst hat Hiob diese Begegnung auf Augenhöhe mit einem Mensch, der liebevoll die Wahrheit ihm sagt. Und jetzt hat er eine Begegnung mit dem Allmächtigen. Wie macht Gott das? Auch Gott spricht über die Schöpfung, über die Schönheit der Schöpfung. Es ist ja kein Zufall, dass Kosmos und Kosmetik den gleichen Wortstamm haben. Die Schöpfung ist schön, der Kosmos ist schön. Er bringt den Hiob ins Staunen. Er sagt zum Beispiel in Vers 16, Kapitel 38, bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf den Grund der Tiefe gewandelt, haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage an, weißt du das alles? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt, und welches ist die Stätte der Finsternis? Die Schönheit der Schöpfung wird beschrieben mit einer schönen Sprache, dass du sie zu ihrem Gebiet bringen könntest und kennen die Pfade zu ihrem Hause. Und jetzt kommt etwas Ungewöhnliches. in dieser Rede kommt viel Humor, viel Ironie. Du weißt es ja, denn zu der Zeit wurdest du geboren und deine Tage sind sehr viel. Was macht denn jetzt hier der Humor? Ist das nicht gemein? Manchmal können depressive Menschen von jetzt auf gleich wieder fröhlich sein, nur weil sie ein lustiges Video anschauen. Der Humor bringt einen Perspektivwechsel. Wer ist eigentlich Gott und wer ist der Mensch? Und diese komische andere Sichtweise, damit hat das zu tun. Im sogenannten Dritten Reich war eine der großen Waffen der Juden, dass sie ihren Humor bewahrt haben. Der Humor ist der Knopf, dass einem der Kragen nicht platzt. Oder wenn wir die ganze Geschichte der Bibel anschauen, es ist doch am Ende eine tragische Komödie. Vielleicht ein bisschen heftig der Gedanke. Aber der Tod wird durch den Tod besiegt und am Ende kippt alles und die zukünftigen Freuden fallen gar nicht ins Gewicht mit dem jetzigen Leiden. Wir können uns das sagen. Es ist immer anders, wenn man in so einer Situation steckt, wo es einem schlecht geht. Also Gott antwortet mit der Schönheit der Schöpfung, mit Humor, mit dem Perspektivwechsel. Bist du es gewesen, Vers 22, wo der Schnee herkommt? Nee, bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, dass Wasser sich zusammenzieht wie Stein und der Wasserspiegel gefriert? Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orions auflösen? Vor 4000 Jahren schon über den Orion. Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bärin, auch Sternbild, samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnung oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Und es geht so weiter und da werden Tiere aufgezählt und so weiter. Die Schöpfung ist schön, sie ist gut geordnet. Wir können lernen, wenn wir mit Menschen umgehen, die leiden, dass wir sie auf Schönes hinweisen. Zum Beispiel eine Blume schenken. Das ist jetzt so platt, ne? Das sind einfach Beispiele. Wenn jemand leidet, dann ist da ja eine Disharmonie und er braucht es wieder hineingenommen zu werden in die Harmonie der ganzen Schöpfung. Das kann die Musik sein. Tröstend. Das kann Poesie sein. Das kann ein schön zubereitetes Essen sein. Alles nur so kleine Ideen, wie die Schönheit, die Gott in der Schöpfung angelegt hat, die alles gut ordnet, praktisch werden kann. Wie gehe ich mit Leid um, bei mir und bei anderen? Diese verschiedenen Personen können uns Spiegel und Inspiration sein. Aber ist das nicht ein sehr hoher Anspruch? Ist das nicht unrealistisch? Wer schafft das schon, wie so ein Hiob zu sein? Ist Christsein nicht sehr schwer? So ist es doch, oder? Major Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger, meinte, nein, Christsein ist unmöglich. Nur Christus kann Christ sein. Und wenn wir denken, was Reinhard uns gesagt hat vom 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Das Motto der bekennenden Kirche, wo dieser Liedtext vom Bonhoeffer herkommt mit dem schweren Kelch, dem Bittern, war, ich halte, weil ich gehalten werde. Es ist nicht aus unserem Vermögen. Das Warum wird nicht beantwortet, aber Jesus am Kreuz ruft auch Warum. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er das erlitten? Kennt ihr das Lied, was wir immer mal singen? Was war der Grund für diesen Gott? Seine Motivation ist Liebe. Warum hat Jesus das erlitten? Aus Liebe für dich. Kannst du das sehen, dass Jesus der ultimative Hiob ist? Dass Jesus unsere religiösen Boxen sprengt? Dass er uns ins Staunen führt über den Schöpfer, der selbst geschöpft wurde und der sich hat töten lassen. Am Kreuz hat Jesus es gezeigt. Die Frage nach dem Warum wird nicht beantwortet bei Hiob. Und auch Jesus schreit das Warum in die Finsternis und da kommt keine Antwort. Kannst du es sehen? Er war der Allerreichste und er ließ den himmlischen Reichtum zurück für dich. Er verlor alles und er wurde hilflos für dich. Er wurde auch vom Satan versucht, dass er uns helfen kann in unseren Versuchungen. Er wurde verlassen. Er versteht deine Einsamkeit. Er, der Schuldlose, wurde für schuldig erklärt von den Religiösen, dass du und ich frei sein können von Schuld. Er, der anderen geholfen hatte, erlitt seelische und körperliche Qualen. Er versteht deinen Schmerz. Er betete für seine Peiniger, so wie Hiob für die Freunde nachher betete. Er, der Sohn Gottes, starb, so wie hier der Vater die Kinder verloren hat. Hat der Vater im Himmel seinen Sohn verloren. Sein Leben wurde nicht geschont wie das von Hiob für dich. Aber er kam zurück. Er ließ das Kreuz zurück, kam zurück aus der Finsternis und aus dem Leid und er hatte viele Nachkommen, so wie Hiob Kinder hatte später. Nachkommen bis heute, zu denen wir zählen. Das ist diese komische, humorvolle Wende. Wer sein Freund ist, auch wenn das schwierige Leute sind, so wie wir manchmal sind, der geht frei raus. Und er begegnet uns heute auch, so wie damals der Elihu und Gott dem Hiob begegnet sind. Er begegnet uns auf Augenhöhe, in Liebe, und gleichzeitig in all seiner Macht. Wir können Großes von Gott erwarten. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Ich hatte von dem Goethes Faust gesagt, und er fragt ja, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Jesus ist es, der die Welt im Innersten zusammenhält. Jesus ist die beste Antwort auf das Leid, die es überhaupt gibt. Willst du ihm vertrauen? Ganz neu? Willst du auch jemand sein, der Leidenden Mut macht? Diese Woche, überleg mal, wem geht es schlecht? Wo kann ich für jemanden ein Elihu sein? Den schweren Kelch, den bittern, dankbar zu nehmen, das geht nur, weil Jesus für uns in Gethsemane gesagt hat, er nimmt den. Danke, Vater, für all das, was an Schätzen in deinem Wort verborgen liegt und dass sie alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Christus finden. Hilf uns durch deinen Geist, dass unser Vertrauen gestärkt ist, dass wir Mutmacher und Tröster und Ermahner sein können für Menschen, denen es schlecht geht und dass wir auch selber, wenn es uns schlecht geht, diesen Trost und diese Ermutigung von dir erfahren. Amen.